Dieses Märchen und alle darin erwähnten Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zu realen Personen oder Gegebenheiten ist reiner Zufall. Der Herzog der Lügen, das Erwachen des Herzogs, die bunte Bedrohung. Der Prinz der Flunkereien hatte also den perfekten Plan ersonnen, um endlich die Öffentlichkeit zu nutzen, die Münzlinge der Massen zu erhalten. Der Hammer der ewigen Stille musste vom Dachboden geborgen und der Gruppensprechraum gemietet werden. Um den Raum mieten zu können, mussten aber fremde Münzen her. Schließlich brauchte der Prinz die eigenen dafür, Brieftauben an Männer zu versenden, die vorgaben, Frauen zu sein, die sich für ihn interessierten. Auch die gegorene Feuerstellenmilch und die Bilder von Taschenmonstern waren schließlich nicht umsonst. Nicht einmal für ihn, was er zwar nicht verstand, aber wohl oder übel hinnehmen musste. Zumindest bis endlich alle verstanden, wie besonders er war. Immerhin hatten es die Lampenöllieferanten wohl erkannt, denn sie berechneten die Lieferung nicht mehr, seit sein Vater verstorben war. Das würde auch in der Zukunft ganz sicher keine Konsequenzen haben und war daher keinen weiteren Gedanken wert. Die Münzen, die der Prinz für den Gruppensprechraum brauchte, waren auch schon so gut wie verdient. Er hatte auf dem Weg zu seinem Gehöft alle, die er traf, eingeladen, doch zu ihm zu kommen und seine alten Wandgemälde zu erstehen. Wie jeder der genialen Prinzenpläne war auch dieser mal wieder aufgegangen. Denn als er vor seinem Hof aus der Kutsche stieg, waren bereits zahlreiche Münzspender in Menschenform vor Ort. Höflich, wie der Prinz nun mal war, bat er den Pöbel an seinem Tor, ihm aus dem Weg zu gehen und den Geschlechtsakt mit sich selbst zu vollziehen, wenn sie nicht sofort still wären und warteten, bis der Prinz alle Vorbereitungen getroffen hatte, um ihre Münzen entgegenzunehmen. Da sie nicht sofort und ohne Aufforderung schweigend eine Gasse für ihn bildeten, war er sogar so nett, sie zu fragen, ob sie denn niemals gelernt hatten, was Manieren seien. Manchmal war er einfach zu gütig. Aus Respekt vor den Münzspendern vor seinem Tor und sicher nicht, weil er zu faul war, die Treppen zu gehen, verschob er sogar die Odyssee der Hammersuche auf später. Selbst das Zubern nach dem Defekieren, was dringend vor allem anderen geschehen musste, hielt er so kurz wie möglich und so war er schon nach 2 Stunden mit den zerknitterten Wandgemälden wieder vor seinem Tor. Die Gemälde bot er bloß zum Doppelten des Preises an, den er für sie bezahlt hatte, als sie noch neu und ohne Risse waren. Das war an sich schon ein gutes Geschäft, denn die Zeit in seinem Besitz hatte den Wandschmuck stark aufgewertet. Aber er bot, großzügig wie er war, zusätzlich noch jedem Käufer an, etwas in die Wand neben seinem Tore meißeln zu dürfen, wenn sie eines der guten Stücke erstanden. Wie nicht anders zu erwarten, war der Andrang entsprechend groß und fast jeder 10. der zahlreichen Besucher wollte ein Gemälde kaufen. Der Rest musste wohl gekommen sein, um mit eigenen Augen zu sehen, wie besonders der Prinz war. Doch wie so oft zeigte es sich, dass alle Menschen, die nicht der Prinz waren, einen verdorbenen Charakter besaßen. Einige der Besucher traten an ihn heran, richteten das Wort an ihn und, man konnte es sich kaum vorstellen, stellten ihm Fragen, statt den Prinzen zu huldigen. Der Gipfel der Frechheit war jedoch, dass sie nicht einmal den Anstand hatten, sich in Luft aufzulösen, wenn der Prinz ihre Fragen ignorierte und sie höflich bat, sich weg von seinem Stückesgrunde und hin zum Beelzebub zu scheren. Es ergab eigentlich keinen Sinn, denn nach eigenen Angaben waren sie der Pilgerstraße gefolgt, die wohl ein treuer Anhänger des Prinzen, der sich Schaf der 100 Farben nannte, angelegt hatte, damit es leichter war, den Flunkerprinzen aufzufinden und ihn zu huldigen. Aber ihr unmögliches Benehmen ließ keine Zweifel zu. Sie waren wohl doch solche, die hassten. Nun bereute es der Prinz, den Hammer nicht doch schon vorher geholt zu haben. Denn ohne ihn hatte er keine Möglichkeit, diese, die hassten, zu vertreiben. Ihm blieb keine andere Wahl. Er musste den Müller rufen. Glücklicherweise befand sich die Mühle in Brüllreichweite zum Hofe des Prinzen. Und so kam der Müller, der neben seiner Arbeit in der Mühle auch die Miliz von Neuherrlichschlucht führte, schnell herbei. Was dann geschah, konnte der Prinz der Flunkereien nicht glauben. Der Müller, der die Miliz doch sonst immer, so wie es sein sollte, nur zum Schutz des Prinzen führte, er deutete an, dass es er nicht gewillt sei, alle Menschen vor dem Tor an den Galgen zu bringen und er sie nicht einmal erschlagen würde. Anscheinend vertrat er die absurde Ansicht, dass es ein Dilemma wäre, Menschen zu sich einzuladen und dann, wenn man keine Lust mehr auf sie hatte, von der Miliz töten zu lassen. Vor Entsetzen sprachlos schloss das Prinzlein alle Tore, rannte in sein Haus und weinte bitterlich. Das allein war schon Beweis genug dafür, wie ungerecht die Welt zu ihm war. Denn des emotionalen Lebens war er eigentlich derart beraubt, dass er höchstens einmal die Woche schluchzend Tränen vergoss. So selten tat das sicherlich sonst niemand. konnte es denn sein, dass alle um ihn herum solche waren, die hassten? Oder war es dieses Schaf der 100 Farben gewesen, das alle gegen ihn aufgestachelt? Oder nein, viel eher bedroht und gezwungen hatte, sich gegen ihn zu stellen? Ja, so musste es sein. Es war das Schaf. Dieses verfluchte Schaf. Niemals würde der Prinz ihm verzeihen. Und wenn er erstmal den Hammer der ewigen Stille und den Gruppensprechraum hatte, würde er es ihnen zeigen. Er würde es ihnen allen zeigen. Und besonders all denen, die hassten.